Hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal die Silke von Sensibility mit einem Podcast aus dem nahegelegenen Park. Ja, heute möchte ich gerne mit euch über das Thema fordern, fördern, aber nicht überfordern. Vor allen Dingen mit Neurodivergenz reden. Von Neurodivergenz ein weites Feld, also ich sage immer von dem ganzen Spektrum abdeckend, von der Hochsensibilität bis hin zu ADHS, PDA, hin zum Autismus-Spektrum und wieder zurück. Ja, also fordern und fördern. Wir sind alle Eltern. Wir wollen alle das Beste für unser Kind. Ich glaube, egal wie beschäftigt man ist, wie überlastet man ist in der Zeit, wie viel man seinem Kind auch bieten kann aufgrund der finanziellen Lage, jeder von uns wünscht sich für sein Kind nur das Beste und jeder möchte sein Kind auch fördern und möchte auch, dass es dem Kind besser geht. Und da sind wir Neurodivergenten kein Unterschied, würde ich sagen. Sind da einfach wie jeder andere auch. Aber was einfach schon anders ist, ist einfach das Nervensystem. Ja? Also und auch die Tiefe der Empfindungen, die Tiefe der Gefühle, die Tiefe der Wahrnehmung. Ich hatte ja vor kurzem einen Post über die fünf Sinne. Also sehen, riechen, schmecken, tasten, hören. Ja, und am Tasten schon allein hängt zum Beispiel auch das Druckempfinden, das Schmerzempfinden mit dabei. Und schon allein bei Schmerzen ist es bei uns sehr tief und eine, würde ich sagen, sehr differenziert andere Wahrnehmung als bei neurotypischen Menschen. Ja. Ich kann eine Migräne, bin ich mir sicher, sehr viel schmerzhafter empfinden und die belastet mich wesentlich mehr als einem neurotypischen Menschen. Das ist jetzt meine persönliche Empfindung. Ich habe öfter mal mit Leuten mit Migräne geredet, wobei Migräne ja auch so ein bisschen schon auf Neurodivergenz hinweist. Also ich würde nicht sagen, dass jeder Migräne hat neurodivergent ist, aber zumindest kenne ich viele Neurodivergente, die Migräne haben. So rum wird dann ein Schuh draus, um es mal so auszudrücken, ja. Also es gibt ja schon immer so Sachen, wo man sagt, okay, so ein paar Risikofaktoren in Anführungszeichen, dass es so auf Neurodivergenz hinweist. Also sowas wie Depressionen sind auch schon so in die Richtung. Fibromyalgie, Schmerzen, vor allen Dingen Nervenschmerzen haben da viel mit zu tun. Also all solche Sachen, auch bei Lernschwächen, Legasthenie, LSR, sollte man mal in Richtung Neurodivergenz denken. Gibt es ja einfach viele. Und ja, wie fördern wir unser Kind? Also ich denke, es geht für uns alle Eltern, gerade mit Neurodivergenz, darum, vor allen Dingen das Nervensystem zu fördern und zu fordern. Aber erstmal natürlich zu fördern in dem Rahmen, in dem es geht, weil unsere Kinder, sie sind kein Tabula rasa, also keine leeren Seiten. Man hat ja so dieses Erziehungsbild auch geprägt, dass Eltern dazu da sind, ihren Kindern quasi alles vorschreiben zu müssen, weil das Kind ja so gar nichts weiß und gar keine Ahnung hat und auch gar nicht gefragt werden sollte. Das war so bis jetzt das veraltete Erziehungsmodell. Und erst jetzt merkt man eigentlich, nee, Kinder haben schon auch ihre eigenen Bedürfnisse, ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Und das ist auch wichtig, dass sie die beibehalten, um gesunde Menschen zu werden, die eigene Ansprüche auch haben und auch eigene Grenzen und die auch setzen können und im Miteinander dann auch Lösungen finden können, ja, und selbstwirksam, gesund leben können. Ja, und dabei kann man neurodivergente Kinder einfach nur unterstützen, indem man sie sehr intensiv begleitet. Also ich glaube, man merkt, dass jeder Elternteil wird sagen, also ich kenne keinen, sagen wir mal so, der nicht öfter auch mal denkt, Mensch, warum läuft das bei anderen so einfach? Ich habe jetzt vielleicht nur ein Kind, aber habe gefühlt irgendwie so den Workload von fünfen. Ich würde so einmal gern erleben, also ich bereue es nicht, ich liebe mein Kind, aber trotzdem ist manchmal so ein bisschen wehleidig auch, wenn man so andere Eltern mit ein paar Kindern sieht und die spielen da schön, die können sich schön selbst beschäftigen, die machen ihr Ding. Also es geht nicht darum, dass ich nicht gern mit meinem Kind spiele oder so, es geht einfach nur darum, dass die einfach mal wirklich so Zeit für sich genießen können, ja, und auch verbringen können und dass da auch mal so leiser ist und weniger laut und weniger Hustle und Chaos und Diskussion. Also das würde ich schon auch öfter mal gerne haben. Aber da eben auch das Kind zu begleiten, dass es genau da lernt anzusetzen, dass er lernt auch ein bisschen die Langeweile zu genießen. Ja, das ist für uns gerade das Fördern und Fordern Nummer eins, weil Medien sind bei neurodivergenten Kindern sehr beliebt. Hängt auch mit dem Bodenstoffwechsel zusammen und ist halt sehr interessant, bietet sehr viel Reize. Also dadurch, dass die Kinder, die sind zwar einerseits leichter überreizbar und auch je weiter es in Richtung Autismus-Spektrum geht, gibt es ja auch diese Reizfilterschwäche oder Störungen. Das ist einfach gar keine Reizfilter gibt, ja, fällt mir auch besonders schwer, ich bin auch betroffen, also eben der neue Begriff ADHS, das ist ja so eine Mischung aus ADHS und ASS, also ADHS mit Autismus-Spektrum und da ist man sowohl einerseits die klassischen ADHS-Symptome, unkonzentriert, ja, Gedächtnis, Planung, Strukturierung, Ordnung, das sind so die klassischen Themen. Aber eben auch die Sensorik geht schon so ein bisschen in die Richtung, was beim Autismus natürlich noch viel intensiver ist. Diese ganzen Reize, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen, ne? Die kann man beim Autismus dann einfach gar nicht mehr filtern und bei ADHS noch eher. Oder bei ADS, das ist ja so die verschiedenen Varianten. Die eine ist eher so die hyperaktive mit mehr Bewegung, die andere mit weniger Bewegung, um es mal so grob einzuteilen. Und ich hoffe, ihr hört mich noch, ist jetzt ein ganz schöner Wind. Ja, und da ist es einfach immer gar nicht so leicht dann abzugrenzen, was jetzt Reize, was es an Reizen braucht oder was noch gut tut, wo man sein Kind fordern kann und fördern kann und was einfach gerade nicht mehr gut tut. Das ist eigentlich minütlich anders und das dürfen Menschen, die neurodiverse Kinder haben und auch Menschen im Schulsystem, die mit Kindern arbeiten, gerne wissen, dass sich das minütlich ändern kann. Ja? Das Reiz Niveau, dass das Fass da einfach voll mit Reizen ist und dass das Gehirn aufgrund der anderen Physiologie dann auch einfach schnell, wenn es überreizt ist, damit reagiert, dass es Alarm schlägt, also das Angstzentrum, die Amygdala, ist dann auch sehr betroffen und dann springt das autonome Nervensystem an und geht schnell in den Überlebensmodus und das ist eben bei Autismus-Spektrum ganz schnell der Fall, ne? Weil da sehr intensiv und sehr tief gefühlt und wahrgenommen wird mit den Sinnen. Und man sagt auch, also ich bin auch ein Fan der Intense Word Theory, dass da einfach viel mehr Neuronen als bei neurotypischen Menschen beteiligt sind, um Informationen im Gehirn weiterzugeben. Dadurch ist da auch viel mehr Auslastung, auch dauert manchmal länger. Und aber auch die Entscheidungsfindung ist viel nachhaltiger und breiter, also hat alles seine Vor- und Nachteile. Möchte ich jetzt auch nicht bewerten, aber es ist halt schon was anderes und so können diese ganzen Sinnesreize, die vom Körper, von den Sinnesorganen, also quasi von der Nase oder zum Ohr zum Beispiel, ins Gehirn weitergegeben werden, alle in ihrer Summe, die sind ja schon mal das Gehirn gut beanspruchen, ja, und dann hat man noch in der Schule die Geräuschkulisse zum Beispiel als Kind, das Licht blendet einen, oh, die Socken drücken wieder, die Leggings, das habe ich jeden Tag, wir wechseln die Leggings und die Socken mindestens 10 Mal, ja, das ist ein Wahnsinn, aber ihn natürlich auch, so dass man halt auch, ja, dass man noch einfach genug Puffer hat, zieh mal was Bequemes an, damit man sich damit in der Schule nicht rumschlagen muss und dann reizlich so ausgelastet ist, dass dann die Angst anspringt und man gar nicht mehr kann und einfach nur dieses berühmte alles ist zu viel, ja. Das merkt das System und dann wird die Angst aktiviert und dann das autonome Nervensystem und im Überlebensmodus geht einfach gar nichts mehr. Das dürfen wir alle erstmal begreifen, wir Eltern, wenn wir unser Kind fordern und fördern wollen, ne? Weil es einfach nicht ist dieses ich will nicht, sondern es heißt dann ich kann nicht. Und vor allen Dingen auch die Leute mit Kindern arbeiten dürfen das verstehen, weil die dann meistens immer noch so diese althergebrachte klassische alte Erziehungsdenke, der stellt sich einfach nur an, der ist zu faul, der hat keine Lust. So ist es leider nicht, wenn das Nervensystem dann beansprucht ist bei neurodivergenten Kindern oder bei Kindern im Autismus-Spektrum. Da geht dann gar nichts mehr und die können das auch noch nicht filtern. Vielleicht werden sie es lernen mit der richtigen Unterstützung. Vielleicht werden sie es aber auch gar nicht lernen. Ne? Also es ist jeder auch ein bisschen anders, jeder Autist ist anders, jede Ausprägung der Symptome ist verschieden intensiv und tief und schwerwiegend, würde ich mal sagen. Also ich muss sagen, bei mir, ich hatte die Möglichkeit, die Unterstützung und das Glück, mit mir selber viel zu arbeiten und da auch das nötige Kleingeld zuzuhaben, dass ich das konnte, dankenderweise. Und insofern habe ich da Strategien erlernen können. Aber das Stresslevel, das da immer da ist, aufgrund dieser Reizfilterschwäche und dass ich zum Beispiel, wenn mich jemand anspricht und ich bin draußen unterwegs, dass ich nebenbei noch die Vögel zwitschern, das Auto nebenan, der drüben schreit, alles mithöre und mich da versuche, auf eins zu konzentrieren, ist immer noch da. Ne? Und das werde ich auch nie loswerden. Und dass ich dadurch mehr Pausen und Ruhe brauche, ist auch klar, rein theoretisch, jetzt wo ich es weiß. Deswegen war für mich die Diagnostik schon ein Game Changer. Da lernt man dann, sich seine Energien und Ressourcen, wenn man es versteht, auch besser einzuteilen. Und auch so kann man sein Kind besser fordern und fördern, ne? Wenn man das einfach besser weiß. Aber wie jeder Mensch ist ja alles ziemlich individuell von Symptomen und was geht und was nicht mehr reinpasst und auch auf die Tagesform natürlich zugeschnitten. Ob jetzt jemand gut drauf ist, dann geht dann vielleicht noch mehr von den Reizen und dann kann man auch noch ein bisschen mehr fordern und fördern. Bei uns ist gerade mit der Schule ganz schwierig und Depressionen und ein bisschen Ängsten. Dann geht natürlich mit Fordern und Fördern auch erstmal weniger. Dann hat man da die Grundbedürfnisse. Dann macht man vor allen Dingen Low Demand, ja, gerade auch so im Burnout-Bereich oder im PDA-Bereich, ASS-Bereich, Autismus-Spektrum. Low Demand bedeutet einfach keine oder weniger Anforderungen stellen, dass man zum Beispiel, jetzt mal ein typisches Beispiel, aber da muss man halt auch erstmal hineinwachsen, auch von den eigenen, ja, Glaubenssätzen loslassen können, so dass man sich's auch erlauben kann, Low Demand zu machen, weil es schon auch einfach sehr unterschiedlich zu der klassischen Erziehung ist. Manchmal vielleicht auch zum Bedürfnisorientierung, weil es einfach auch so, ja, Hygiene, ne, ist so eine Sache. Man kann sich jetzt fünfmal die Woche duschen oder man kann es einmal die Woche machen. Und je nachdem, wie viel Kraft es das Kind kostet, wirklich Nervenkraft, die es nicht hat, dann kann man als Eltern durchaus Low Demand machen und sagen, gut, tusch mal nur einmal die Woche. Und das ist auch kein Beinbruch und deswegen stinkt auch keiner. Und ja, wer meint, dass das dann so schwer ist, da muss man einfach schauen, was man ertragen kann. Aber definitiv ist Low Demand da ganz wichtig, wenn es emotional und körperlich gerade fürs Kind schwer ist. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass gerade eben, wenn die Emotionen da sind, auch immer sehr gern der Bauch mitschwingt. Und ich glaube, das kennen viele Eltern von neurodivergenten Kindern, weil eben der Bauch ja auch ein Nervenorgan ist. Der hat ganz viele Nervenzellen, ist auch mit dem Gehirn stark verbunden. Und da ist sofort die Rückmeldung von der Amygdala, von der Angst, die dann direkt in den Bauch auch geht und der Bauch anfängt zu schmerzen. Bei unserem Sohn haben wir es zum Glück schon so weit abgeklärt, dass wir jetzt der Meinung sind, dass es nicht somatisches, also körperliches ist, sondern vielmehr ein psychosomatisches Thema. Und da sagt ja dann jeder gleich, ah ja gut, die Psyche, naja gut, dann hat er halt Angst, ne? Schickst ihn trotzdem in die Schule. Nee, also das ist schon sehr wichtig und das ist sehr ernst und sehr real zu nehmen und auch nicht zu belächeln. Ne? Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, das tut schon weh, auch wenn es nur in Anführungszeichen mit Ängsten zusammenhängt, durch Ängste ausgelöst wird, ist kein Spaß und nicht zu unterschätzen von allen Seiten. Ja, und was man da machen kann, also da sind viele überfragt, sogar die Ärzte und die Behandler, weil du kannst eigentlich nur ja, weniger wieder mal fordern und fördern und immer so jeden Tag und jede Minute eigentlich neue versuchen, in eine Balance zu kommen, ja, in einen einigermaßen stabilen Zustand. Aber wir mit Neurodiversität, wir wissen, dass natürlich Stabilität und Balance immer relativ sind. Ne? Die kannst du nie zu 100, vielleicht auch nicht zu 50. Die sind jetzt in der Minute mal so und in der Minute mal so. Ich lebe auch schon nur noch von Stunde zu Stunde eigentlich. Oh, sorry, jetzt kommt hier ein drüber. Flugzeug. Ja, und deswegen muss man da einfach schauen, was gerade geht. Und wir versuchen es halt auch mit irgendwelchen natürlichen Mitteln, Wärmflasche, Tees, so einer pflanzlichen Tinktur, um die Bauchschmerzen und Ölen auch, um den Bauchschmerzen und den Kopfschmerzen dann Herr zu werden. Aber es ist halt auch so, und deswegen ist mir das ein Anliegen, dass Fordern und Fördern natürlich nur im Rahmen der gesundheitlichen Bedingungen möglich ist. Ne? Und viele verstehen das noch gar nicht. In Schulen sind psychische Krankheiten noch gar nicht angekommen, obwohl sie für uns Eltern mittlerweile fast leider und für unsere Kinder tut es uns noch mehr weh, die Realität sind. Ja? Die Statistiken zeigen, nicht zuletzt seit Corona, schon vorher auf dem Sprung, psychische Erkrankungen bei Kindern, Depressionen, Burnout, Ängste werden immer mehr. Es gibt immer weniger Therapieplätze, man wartet ewig, Termine beim Psychiater kriegt man gar nicht mehr, Diagnostiken zur Neurodivergenz auch explosionsartig gestiegen, weil halt viel mehr Stress auch dazugekommen ist in der Neuzeit durch die vielen Anforderungen, die mehr sind. Und dann ein Kind, das sowieso schon ein Nervensystem hat, das am Limit ist. Da geht ja gar nicht mehr viel. Ja, da ist das Fass schon voll. So, man darf das immer, ich stelle mir das echt immer so als Fass vor. Habe ich ja vor kurzem auch mal gepostet, dieses Vulnerabilitätsmodell. Man hat halt schon eine Grundlast, die kommt durch die Genetik. Es gibt verschiedenste Entstehungsmethoden und Theorien von Autismus. Aber jetzt sagen wir mal ganz plakativ, wir haben eine genetische Komponente, wir haben vielleicht wie die Geburt war, eine gesundheitliche Komponente. Da gibt es vielleicht das ein oder andere Trauma, das damit auch entstanden ist. Bei uns war es, Sohn konnte nicht atmen. Wir waren oft lange im Krankenhaus und Babys, die festgehalten und beatmet werden, müssen uns noch nicht verstehen. Das ist, da kann man sich schon sicher sein, dass das der ein oder andere Trauma-Aspekt da leider mit drin verpackt ist. Und ich versuche das jetzt möglichst sachlich zu schildern, aber das ist was, was einem immer wieder einfach auf die Füße fällt. Ja, und solche Sachen einfach mit im Blick zu betrachten, ist schon ganz, ganz wichtig. Und dass man das eben auch einschätzen kann, das ist so die Grundlast des im Fass, im Nervensystem. Und dann kommt noch so die tägliche Anforderung, wie bin ich drauf, habe ich gut geschlafen, habe ich gegessen, so dieses dazu, ne, was dann noch eben nervlich draufkommt und dann halt auch noch die Anforderungen, die in der Schule gestellt werden und die alltäglichen Anforderungen aufstehen, anziehen, Zähne putzen, Sachen zusammenpacken, sind alles Anforderungen und wer mit ASS lebt, also mit Autismus Spektrum oder PDA mit Kindern, der weiß genau, wie viel Anforderungen es sind. Das merkt man erst dann mal, wenn man die so einzeln im Blick haben muss, um eben sich überhaupt in Richtung Schule zu bewegen und was da alles vorher noch an Emotionen zu bewältigen ist und wo das Nervensystem dann schon fast an der Obergrenze angekommen ist, muss man vielleicht noch mit den Öffentlichen fahren, ist zu spät dran, dies und jenes, stehen irgendwelche Prüfungen an, sonstiges, ne? Also da ist schon mal nicht mehr viel Spielraum und das ist dann vielleicht auch manchmal zu Angst kommt, weil einfach dem Nervensystem alles viel zu viel ist, ist auch klar. Und ja, wie gesagt, die Bedingungen in der Schule sind halt sowieso nicht kindgerecht, eigentlich weder für Neurotypische noch für Neurodivergente. Und das Schulsystem ist sowieso schon in die Jahre gekommen, da darf sich einiges tun. Insofern, ja, ist das ganz klar, dass da manchmal nichts geht und dann kommt es halt immer drauf an, manche Kinder zeigen das, dass ihr Nervensystem am Limit ist. Da sieht man es, die werden laut, aggressiv, rennen rum, was auch immer. Das sind dann klassisch autistische Kinder, würde man es jetzt so beschreiben. Und bei anderen ist es eher so eine unsichtbare Form, aber trotzdem auch Autismus. Die maskieren halt sehr lange, die nehmen sich noch, die haben noch sehr viel mehr Kapazitäten, um das Ganze noch zu verstecken, sind dann meistens auch hochbegabte Kinder oder einfach, die können das mit ihrer Intelligenz auspuffern. Das möchte ich jetzt nicht wertend hervorheben, sondern einfach, dass das die Ressource ist, durch die sie noch Kapazitäten schöpfen können. Und zumindest ist es bei uns so und ich erkläre es mir auch so, das habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, das ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich bestätigt, das ist eher einfach eine Meinung, aber das ist so mein Erklärungsansatz, warum bei uns das auch nicht so wirklich aufgefallen ist und auch in den U-Untersuchungen alles sehr normal in Anführungszeichen war, ja, und wir eigentlich unsere Diagnostik erst zum Schulbeginn dann irgendwann gemacht haben, weil wir gesagt haben, ja, also irgendwie da geht einfach nichts mehr und sogar die Grundbedürfnisse wurden schwer. Ne? Da war auch eine Zeit lang nichts mehr mit Fordern und Fördern. Das war dann eigentlich so eine permanente Überforderung und schon jetzt auch dann langsam, als dann noch ein neuer Lehrerwechsel kam, mit dem einen Lehrer war gar nichts super. Der war total intuitiv, empathisch, kindgerecht. Da lief es ohne einen Pups und dann einer, der keine Beziehung aufbaut oder eine, die keine Beziehung aufbaut und dann halt gleich mit Strafen auch noch kommt, ja, das war dann zu viel für das Nervensystem und diese ganzen neuen Schulanforderungen. Ich meine, das ist ja wahnsinnig viel, was die Kinder da von Schule, Übergang, Kindergarten, Schule lernen und sich neu anpassen müssen. Und für Neurodivergente ist ja jede Veränderung sowieso ein Riesending. Ne? Es ist ja unglaublich, was das auch Angst macht und wie lange das man braucht, bis man sich da an alles gewöhnt hat. Mal sind zwei Tauben, die mir jetzt hier gerade um die Füße wuseln, süß. Da darf man sich erst mal drauf einlassen. Und bei uns in der Schule, und das finde ich schon auch eine krasse Nummer, dass man das Kindern so zumutet, dass die in vielen, also man sagt ja immer, da hatten sie vielleicht einen Klassenlehrer, der macht alles. Ne? Das kenne ich zumindest so aus meiner Kindheit. Aber bei denen, die wurden in verschiedensten Fächern, in mindestens dreien, getrennt. Und auch ja mit anderen Lehrern konfrontiert und mussten dann natürlich noch an alle Sachen denken. Jetzt im Winter dann auch Jacke, Mütze, Schule, Jacke, Mütze, alles selbstständig, die Sportsachen selbstständig. Das ist ein Riesenunterschied zum Kindergarten. Und das ist für ein neurodivergentes Kind, je intensiver und tiefer seine Wahrnehmung ist, schon allein das zu managen, nichts zu vergessen. Die meisten haben ja dann auch noch so einen Perfektionsanspruch, wollen es richtig, wollen es gut machen, denn sie wollen ja auch nicht auffallen mit ihrer Andersartigkeit. Ne? Und da fängt ja schon dieser Perfektionismus und die Kompensation an und dass sie sich dann selbst überfordern durch ihre ganzen eigenen Ansprüche. Ne? Und dann auch Ängste eben entstehen, wenn da einfach ja, Sachen passieren, dass man mal was vergisst oder irgendwas ist. Und unser Sohn ist da auch wirklich empfindsam und das kann ich auch verstehen. Gibt es viele Kinder, wenn man ihn dann öffentlich eben anspricht drauf vor der ganzen Klasse und das auch in einem Ton, der jetzt nicht so unbedingt zugewandt ist und ja, der das auch mehrmals macht, dann kann das schon leicht in Richtung Traumatisierung führen. Und das wird ungemein verharmlost, gerade im Autismus-Spektrum-Führung, was für ein Kind da eine Traumatisierung darstellen kann. Ne? Wenn man sein eigenes Kind lange begleitet hat und sehr gut kennt, dann hat man das als Mutter so ungefähr im Blick und wäre ich dann oft dumm angeguckt. Ich war mir schon klar, dass diese Strafe, dieses hinterm Stuhl stramm stehen, bei jemandem, den es gar nicht kennt und so angepflaumt werden, dreimal vor allem, dass das für mein Kind schon echt ein Trauma war. Und dadurch hat sich dann auch ganz schön was bei uns entwickelt. Und er ist einen Monat nicht mehr in die Schule gegangen. Und ich kenne da auch andere, die sagen, ja, ihre Kinder sind schon seit Monaten, Jahren gar nicht mehr in der Schule, weil da auch irgendwas passiert ist. Manchmal hat man das Glück und hat einen Glück und hat einen Vorfall und kann es zuordnen. Und manchmal kommt man gar nicht dahinter, weil der Lehrer sich da nicht reflektiert, es vielleicht nicht aufgefallen ist im Geschehen, das Kind es noch nicht benennen kann oder einfach auch zu traumatisiert ist und zu sehr in seiner Angst, so im Punkto Mutismus, es gar nicht wirklich ja benennen kann oder auch gar nicht fühlen kann, weil ja auch das Fühlen eingeschränkt ist. Wenn das Nervensystem überlastet ist, dann hat man ja auch gar kein Körpergefühl in der Hinsicht mehr. Dann ist das ja alles, da kommt man da gar nicht gleichzeitig mehr ran. Da ist man in der Entstarrung oder im Flucht oder im, ja, auf jeden Fall ein bisschen dissoziiert von dem Körpergefühl. Und insofern ist es echt nicht einfach, da mit umzugehen. Wir sind jetzt dann auch froh, dass wir eben da mit Low Demand und einem Schulbegleiter, der wirklich super passt, und das ist ja oft das Allerwichtigste und eine echt schwierige Sache, jemand, der akzeptiert wird, der das Kind einigermaßen versteht, einschätzen kann, mit dem es echt passt und auch mit der Klasse dann das harmoniert. Das ist schon, also da denken viel zu wenig Ämter drüber nach. Die denken so, jetzt haben wir das Geld durch und Genehmigung und jetzt muss es doch laufen und das Kind muss jetzt möglichst wieder ganztags gehen, jeden Tag gehen und dann möglichst nach 3 Monaten wieder entwöhnt sein vom Schulbegleiter, denn das Geld wollen wir uns ja auch sparen und das muss doch irgendwie gehen. Nee, also je nachdem, wie tief die Traumatisierung ist, Ängste, und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich verstehe es immer nicht, warum psychische Krankheiten nicht akzeptiert werden oder nicht gesehen werden wollen im Schulsystem, auch von Kindern, für Kinder und Jugendliche nicht. Also Burnout geht kein Lehrer oder irgendwer aus, dass ein Schüler sowas haben kann. Ja, ich finde es ja auch schrecklich, dass es so ist. Aber es gibt viele Kinder, die depressive Tendenzen, nicht sogar schon in der mittleren wahrscheinlich sind und vielleicht noch in die Schule schaffen oder dann verweigern, nicht mehr schaffen, Angststörungen. Und auf diese Kinder dann einzugehen und entsprechend umzugehen, also ich finde, es gehört schon auch dazu, eine Lehrkraft zu sein. Man kann nicht nur Unterricht nach Schema F machen und vor allen Dingen sollte man es halt kindgerecht machen, das heißt immer respektvoll und wertschätzend und nicht so anplaffend vor allen Menschen. Wenn du jemand, also als Arbeitnehmer, ja, wenn du da in einem Meeting mit 10 Leuten einen anscheißt, dann wird der dir aber was erzählen, ja, wenn es der Chef ist, der wird damit auch ein Problem haben und das wird das letzte Mal sein oder man wird halt irgendwann krank, wenn man sich dauernd so behandeln lässt. Warum aber müssen wir zulassen, dass unsere Kinder so behandelt werden und warum soll das normal sein oder okay sein oder warum sollen unsere Kinder so ein Verhalten akzeptieren und hinnehmen? Das ist doch ganz klar, dass die da krank werden. Insofern darf sich das Schulsystem da auch ja ein bisschen anderer Methoden bedienen und auch überlastete Lehrer dürfen sich da gern mal mehr reflektieren. Es ist sicher schwer für Erwachsene auch, die haben ja auch selber ihre eigene Geschichte und Themen, aber ich denke immer, das ist keine Ausrede, dass da Lehrermangel ist und dass zu wenig ist und dass die alle überfordert sind, weil sie sind letzten Endes erwachsen. Dann müssen sie eine Therapie machen, dann sollen sie sich weiterhelfen lassen, Unterstützung suchen. Wie jeder andere, man kann das nicht an Kindern auslassen. Man ist als Erwachsener für sich selbst verantwortlich und ein Kind kann noch gar keine Verantwortung für sich in der Form übernehmen oder sich selbst regulieren. Da stehen die Kinder in der Schule einfach an erster Stelle und auf die darf man einfach pädagogisch wertvoll, respektvoll, offen eingehen, ohne sie gleich mit Strafen zu erschlagen. Also wie viel Angst muss man denn als Lehrkraft haben, dass man gleich sofort ohne einen Beziehungsaufbau in den ersten Tagen Strafen um sich schmeißt. Also das kommt mir sehr spanisch vor und sowas hätte ich mir echt anders gewünscht, aber gut. Wir kommen jetzt gerade mit klar und ich bin da auch dankbar für. Ich meine, es hat vielleicht mit einer Person zu tun, aber natürlich hat es ja auch mit der Sensibilität des Kindes zu tun, wobei ich mich echt weigere, da mir vom Schulsystem sagen zu lassen und das es ist nie ein Kind schuld. Ein Kind kann sensibel sein, es hat eine Geschichte, auch durch Epigenetik, habe ich ja schon gesagt, Gesundheitsgeschichte, auch sicher durch die Erziehung, aber es ist natürlich nicht nur einer an einer Sache schuld, ne? Also weder die Eltern noch nur die Lehrkraft. Also es ist halt, da muss man alle schon an einem Strang ziehen und wir haben jetzt auch so unseren Weg gefunden. Da bin ich auch allen Einzelnen sehr dankbar für, aber trotzdem, psychosomatische Schmerzen sind immer noch da und mit den Ängsten verbunden und die werden nicht von heute auf morgen weggehen. Und da kann man auch den Schulbegleiter nicht von heute auf morgen abschaffen. Das sind lauter so Sachen, die man beachten muss, auch bei dem Fordern und Fördern. Und wir haben lange Zeit auch keine Hausaufgaben geschafft, weil das einfach, egal ob jetzt nur 1, 2, 3 Stunden in der Schule war, da war gar nichts mehr mit Fordern und Fördern. Da war es uns wichtig, die Gesundheit ist da das, also da ging es nicht um mehr Lernen, ja, da war Lernen, ist da an zweiter Stelle oder an hinterer angegangen. Das muss man aber erstmal auch lernen und verstehen als Eltern, denn es ist so in unseren Köpfen drin, unsere Kinder mit allem, was wir tun und sagen, zu bilden, zu lehren, damit sie den Anschluss nicht verpassen und dann da erstmal wieder rauszukommen und sein Kind eigentlich mehr zu fördern, indem man auf seine Gesundheit schaut und indem man Low Demand macht und weniger ist mehr und weniger Aktivitäten und wo ich auch so gern mal ins Museum gehe, was erlebe, an See fahre, aber es ging halt alles nicht und das hat sich für uns echt bewahrheitet, dass wir das so gemacht haben und wir natürlich auch das Glück hatten und da gehört auch immer Glück dazu, einen Schulbegleiter zu finden, der top ist und dem man da auch mit dem man reden kann und der sich das auch anhört, der das reflektiert und der das einordnen kann und der dem Kind vor allen Dingen taugt und wo die eine Beziehung haben und wo das dann funktioniert. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das auf längere Zeit irgendwie hinkriegen, weil der Schulbegleiter wechselt. Ja, klar, du bist dann abhängig von dem. Und ob das Kind dann zu dem anderen noch eine Beziehung findet und ob es dann wieder allein gehen kann mit einer Lehrkraft, vor der es diese Traumatisierung hat und wer weiß, ob diese Ängste weggehen. Na, und du machst Behandlung. Und da überlegst du dir halt schon, was Fordern und Fördern eigentlich bedeutet und was klar, was Überfordern ist und was schon gar nicht mehr geht um den Meltdown und den Shutdown, den Zusammenbruch fürs Nervensystem und das Abrutschen in die Depression, um dem vorzubeugen und auch um dann noch härtere Maßnahmen treffen zu müssen. Also für mich ist es wichtig, dass mein Kind sich nicht quält und ein Leben hat. Insofern wäre ich nie jemand, der Medikamente ausschließen würde. Aber es ist für mich auch so die letzte Option, wenn ich merke, okay, er kommt gar nicht mehr raus und bevor er irgendwie in Suizidgedanken kommt oder wenn er da drin ist, dann Medikamente, weil dann geht es einfach nur noch ums Überleben, dann geht es nur noch um das Gesundwerden und das versteht man erst oder das kann man erst nachvollziehen, glaube ich, wenn man in dieser schrecklichen Situation ist. Und es tut mir für jeden leid, dessen Kind da drin ist. Und kann ich eben nur Glück wünschen und die Daumen drücken, dass man da schnell wieder rauskommt. Das ist ja echt eine Situation, die schwer belastend ist für die Familien. Deswegen auch der Aufruf an alle, die da drumherum mitarbeiten, bitte stellt die Eltern da nicht in Abrede, bitte zeigt Verständnis und haltet euch mit Diskriminierung und ableistischen Infragestellungen der Eltern ihre Erziehungsmethoden auch ein bisschen zurück. Klar darf man sich das Ganze mal anschauen und es gibt sicher immer irgendwas anders und besser zu machen, aber prinzipiell glaube ich, dass alle Eltern das Beste tun und man muss Dinge verändern, man kann Dinge verändern, aber man kann das auch respektvoll und miteinander tun und dann klappt es, glaube ich, viel nachhaltiger und besser, vor allen Dingen für das Kind auch. Ja, so viel dazu. Also Psychosomatik und psychische Leiden sind einfach auch im Schulsystem für Kinder noch nicht angekommen, dass das ein wirklich wichtiges Thema ist. Und ich glaube, da darf man immer wieder darauf hinweisen, egal ob es bei Kindern sind, die psychische Krankheiten, wie gesagt, haben oder eine Behinderung haben. Es ist für alle Kinder wichtig, dass wir das ernst zu nehmen lernen, ja, dass das wirklich eine Beeinträchtigung ist, die das Kinder Kraft und Lebenszeit und Freude kostet und auch was mit dem Kind macht, daran kann ihre Freude am Lernen komplett dezimiert werden. Und ohne Freude am Lernen, was, ja, man kann die natürlich wieder herstellen in gewisser Weise, aber was könnte aus dem Kind werden, wenn es sein Potenzial und seine Freude nutzen könnte, ja, und damit jeder hat ja Stärken und das Ganze dann umsetzen könnte. Also das ist halt so schade und so gesundheitsgefährdend. Und deswegen dürfen alle Systeme mehr auf die psychische Gesundheit achten, vor allen Dingen auch im Schulsystem. Da bin ich einfach, wie gesagt, auch gerade mit psychosomatischen Schmerzen einfach oft immer sprachlos, dass einem da noch empfohlen wird, das Kind trotzdem zu bringen. Also das nicht im Sinne des Kindeswohl und auch nicht im Sinn der Menschenrechte, ja, und der Grundrechte, dass man, auch wenn man krank ist und es einem nicht gut geht, nur auf die Schulpflicht pocht. Das ist dann ein bisschen einseitig und leider für keinen wirklich hilfreich. Insofern, ich danke euch dafür. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt wird es hier langsam voll im Park. Ich gehe mal wieder zurück und hoffe, ich kann euch ein bisschen überfordern, fördern und Überforderung im Punkto Leben mit Neurodivergenz und ADHS mitgeben. Bis denn.